Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, ihr Lieben, ihr habt eins verpasst, den Anblick dieser Süßen hier. Die haben so von Herzen mitgesungen. Ich dachte, aus dem Mund der Kinder wirst du dir ein Lob erwecken. Das war ein Genuss. Herrlich, herrlich. Ja, es ist schon etwas her, ziemlich genau ein Jahr. Da habe ich hier gestanden und über die Verse gepredigt, die unserem heutigen Predigttext unmittelbar vorangehen. Epheser 1 war das damals, die letzten Verse, 14 bis 23. Und ich glaube kaum, dass einer von euch sich noch erinnert an das, was ich vor einem Jahr gesagt habe. Fällt mir schon manchmal schwer. Aber vielleicht kommt euch eine Geschichte in den Sinn, mit der ich in die Predigt eingestiegen war. Jener Frau, die in der Nähe von Paris in ihrer schon in die Jahre gekommenen Küche ein altes Holzbild hängen hatte. 20 mal 24 Zentimeter groß. Sie hielt es für eine russische Ikone und als sie sich verändern wollte, umziehen wollte, dachten die Angehörigen und sie selbst, ach, vielleicht können wir dieses Stück verkaufen. Sie brachten es zu einem Auktionshaus und da schaute man sich das an und sagte dann, nein, das ist keine russische Ikone. Das ist ein Bild von einem der berühmtesten Künstler der italienischen Vorrenaissance, Cimabue. Und dann wurde dieses Bild versteigert für sagenhafte 24 Millionen Euro. Ihr könnt es seit Anfang dieses Jahres im Louvre sehen. Es ist die teuerste Erwerbung, die der Louvre jemals vorgenommen hat. Jahrelang hing dieses Bild fast unscheinbar in dieser Küche. Die Frau hat gar nicht gemerkt, was für einen Schatz sie da hat. Ihr mussten erst die Augen geöffnet werden. Es musste ihr erst nahegebracht werden, was für einen Schatz sie besitzt. Und wisst ihr was? Das ist das Anliegen von uns Predigern und das ist auch das Anliegen von Paulus in seinem Brief an die Epheser. Er will ihnen und uns die Augen öffnen, damit wir erkennen, welchen Schatz wir haben. In Kapitel 1 ging es darum, die Herrlichkeit Gottes zu erkennen. Die Herrlichkeit Gottes, die in ein Leben hineinkommt, wenn wir uns ihm öffnen, ihm uns ganz anvertrauen mit unserem Versagen und auch mit unseren Gaben. Die Herrlichkeit, die über unserem Leben sein darf, wenn wir ihm unser Leben schenken. Und die Herrlichkeit, die auf uns wartet dann. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter, hinein in das Kapitel, das wir gleich betrachten und will deutlich machen, woher wir eigentlich kommen, wohin wir gehen dürfen und wodurch dies möglich wird. Das, was Christus in uns vermag, die große Veränderung. Und dann schreibt er, auch ihr waret tot in euren Sünden und Übertretungen, in denen ihr früher gewandelt seid, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Wir könnten auch sagen, in der unsichtbaren Welt. Es gibt ja nicht nur eine materielle, sondern auch eine unsichtbare Welt. Nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens oder des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle vormals unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur aus, wie auch die anderen. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, und hat in seiner, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, ich soll da nicht so viel auswendig sagen, mit Christus lebendig gemacht. Denn aus Gnade seid ihr errettet worden. Und er hat uns mit ihm auferweckt und mit ihm eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich möchte noch einmal beten. Und nun, Herr, öffne mir den Mund und uns allen das Herz, dass du uns deine Größe zeigst, deine Liebe und Barmherzigkeit, deine gewaltige Gnade. Amen. Paulus malt hier den Ephesern zuerst vor Augen, was ihre innere Ausrichtung einmal gewesen war. Das wollen wir auch als erstes betrachten, was sie ohne Christus waren, bevor sie zum Glauben kamen. Also was auch wir ohne Gott sind dann. Ephesus war eine Stadt voller Leben, eine Metropole, ein wirtschaftlicher Mittelpunkt der damaligen Zeit. Bürgersteige aus Marmor. Wir wären ja froh, wenn die Schlaglöcher weg wären, ne? Also das war eine Bildungsstadt, nicht? Wären wir auch froh, wenn man das von uns sagen könnte. In Ephesus war einer der damals bekanntesten Philosophen gewesen, Heraklit von Ephesus. Von ihm stammt ein Wort, Pantare hieß das auf Deutsch, alles ist in Bewegung, alles fließt. Und es wird bis heute ja gesagt, wir leben in ständiger Veränderung, alles verändert sich ständig. Ephesus hatte eine der größten Bibliotheken der Antike. In Ephesus stand das 7. Weltwunder damals. Der Tempel der Artemis, ein Tempel dreimal größer als der Tempel auf der Akropolis in Athen. Darauf waren die Epheser stolz, auf ihre Stadt. Konnten sie ja auch irgendwie sein. Paulus gesteht ihnen das auch bestimmt zu. Er sagt, ja, menschlich gesehen könnt ihr stolz sein auf das, was ihr als Stadt erreicht habt. Aber wenn man das einmal von einer anderen Seite betrachtet, von Gottes Seite, wisst ihr, was dann über eurem Leben steht ohne Christus? Tod in Sünden und Übertretungen. Das ist ein starkes Wort. Tod. Wenn jemand zu dir sagt, du bist tot, du bist ein toter Mann, du bist eine tote Frau, wollen wir nicht hören. Aber wie ist denn das zu verstehen? Was meint denn Paulus damit? Nun, im Anfang lebten die Menschen, Adam und Eva, sagt uns die Bibel, in enger Gemeinschaft mit Gott. Eine herrliche Beziehung, unmittelbare Nähe Gottes. Sie gingen mit Gott durch den Garten Eden. Sie konnten mit Gott einfach so reden, Gott zum Freund haben. Er sagte ihnen nur, vom Baum der Erkenntnis esst nicht. Denn in dem Augenblick, wo ihr die Frucht nehmt und esst, werdet ihr sterben. Aber sie taten es, sagt uns ja die Bibel. Und was geschah? Sie starben nicht. Sie lebten weiter. Tod im Sinne der Bibel, im Geistlichen, ist nicht, dass wir plötzlich aufhören zu atmen, unser Herz aufhört zu schlagen. Aber was sich veränderte, sie lebten nicht mehr im Paradies. Sie lebten außerhalb des Paradieses. Sie lebten außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Und das meint die Bibel. Das gilt für uns, so wie wir auf die Welt kommen. Das gilt für uns, so wie wir dann unterwegs sind und aufwachsen. Wir sind geistlich tot. Was ruft der Vater vom verlorenen Sohn, als dieser zurückkommt? Und er ihn von ferne sieht und sagt, dieser mein Sohn war tot, dieser mein Sohn war tot. Er sagte nicht, der ist hinter meinen Erwartungen zurückgekommen oder da kommt er endlich. Dieser mein Sohn war tot. Und das gilt für uns in dem Moment, wo wir noch nicht begriffen haben, dass wir uns von Jesus retten lassen müssen. Dann sind wir tot, ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Tot in Übertretungen und Sünden. Das griechische Wort für Sünde bedeutet eigentlich Zielverfehlung. Hamartia heißt das auf Griechisch. Und das ist so, wie wenn ein Bogenschütze damals den Bogen spannte, schoss und dann an der Scheibe vorbeischoss, dann riefen alle, Hamartia, vorbeigeschossen, Ziel verfehlt. Das ist so, wie wenn man heute vielleicht so einen Dart nimmt und auf die Scheibe wirft und er landet irgendwo anders, so ein Pfeil. Und dann könnten wir auch alle sagen, Hamartia, Ziel verfehlt. Das gilt für uns. So wachsen wir auf, so kommen wir in diese Welt. Und wir brauchen einen, der uns zum Ziel zurückbringt. Und Übertretungen, Tod in Sünden und Übertretung heißt es hier. Übertretung, dieses griechische Wort paratoma, bedeutet eben vom Weg abkommen. Nicht mehr in der Spur sein, nicht mehr auf dem Weg Gottes sein, ins Rutschen gekommen, abgedriftet zu sein. Und das ist dann alles nichts mehr, sagt die Bibel. Es ist so, wie wenn man beim Weitsprung übertritt. Dann zählt der Sprung nicht, egal wie weit du gesprungen bist. Und das drückt dieses Wort aus. So sind wir tot in Sünden und Übertretungen, weil wir das nicht treffen, worauf Gott uns ausrichten will. Weil wir von seinem Wege ja immer wieder abkommen. Ihr Lieben, es vergeht kein Tag, ohne dass wir in unseren Gedanken auf unguten Wegen auch mal unterwegs sind. Dinge denken, die wir nicht denken sollen und Dinge nicht denken, die wir denken sollten. Tod in Sünden und Übertretungen. Und wenn wir das sind, dann sind wir weg vom Gottes eigentlichen Weg, weg von Gott selbst. Und dann sind wir den Einflüssen und Mächten und dem Ungeist dieser Welt ausgesetzt. So wie das hier Paulus schreibt. Ihr habt euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und seid dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Das ist der Zustand des Menschen ohne Jesus Christus. Und das Interessante ist, Paulus schließt sich selbst mit ein und auch die Juden. Er führt dann weiter im Vers 3 aus, unter ihnen haben auch wir alle vormals unser Leben geführt und ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu uns unsere Gedanken drängten, taten, was wir für richtig hielten. Paulus, der hat sich eigentlich sehr bemüht, Gott zu gefallen. Der hat im großen Eifer die Christen verfolgt, weil er dachte, das ist eine Sekte und die darf doch nicht hier sich weiter ausbreiten. Bis ihm Gott sich in den Weg stellte, kurz vor Damaskus, wo er die Christen hinjagte. Und auf einmal begreift er, als eine Stimme zu ihm sagt, oder erst mal fragt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er ist erschüttert und fragt zurück, wer bist du? Und dann hört er, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und damit war die Adresse klar. Jetzt ist sofort auch klar, was heißt das denn? Paulus war danach blind, konnte nicht mehr laufen, musste geführt werden. Und das waren Tage, wo er über sein ganzes Leben nachdachte. Und er kannte, die, die an Jesus glauben, die habe ich verfolgt. Ich habe damit Gott verfolgt. Ich bin nicht besser als irgendein Heide. Egal, ob wir hochanständig leben oder vielleicht in vielen Dingen eher ein verfuschtes Leben gehabt haben oder hatten. Ohne Christus sind wir ohne Gott. Eigene Wünsche bedeutet nicht immer Negatives. Eigene Werte bedeutet nicht immer, dass das moralisch ungut ist. Aber wer steht denn da in der Mitte? Ich. geht um mich. Immer ich. Und dann heißt es hier eben, und ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu uns unsere Gedanken drängten und taten, was wir für richtig hielten. Das kann bürgerlich gesehen ein hochanständiges Leben sein. Aber wenn es nicht Gott den Platz gibt, den er haben will und den er als Schöpfer beansprucht, dann sind wir verloren. Und dann bleibt die Frage, wer bestimmt mein Leben? Wer hat das entscheidende Wort? Bin ich bei Gott beheimatet? Habe ich jemals vor ihm kapituliert? Ich weiß noch, wie mir zum ersten Mal deutlich wurde, ich bin verloren vor Gott, wenn ich Christus nicht habe. Und ich war mir unsicher, ob ich ihn habe. Da habe ich es nicht mehr ausgehalten. Da bin ich hin damals zu unserem Diakon gelaufen und habe ihn gefragt, was kann ich machen? Ich hatte Angst, nicht in den Himmel zu kommen, um es ganz platt mal zu sagen. Ich wollte bei ihm sein. Wenn man diesen Schritt vollzieht, dann nennt die Bibel das ja Bekehrung. Das selbstbestimmte Leben abgeben und Gott alles übereignen. Und das schließt eben ein, dass ich vorher erkenne, ich habe mein Leben verkehrt gelebt. Wer immer sagt, ich war immer schon ein guter Mensch und irgendwie wird mich Gott schon beachten, ist auf dem Holzweg. Es schließt ein, dass wir dem zustimmen, ich bin verloren. Dass wir das erkennen, nicht nur mit Lippen, sondern mit dem Herzen. Es gibt so einen Bericht, ob er sich so wirklich zugetragen hat, weiß man nicht. Angeblich war es so gewesen, dass der Friedrich der Große, der preußische König, von einer adligen Dame angesprochen wurde. Und die hatte was sehr Ungutes getan, war damals auch schon nicht in Ordnung. Die hatte ihr Zimmermädchen verprügelt. Und nun sollte es einen Prozess geben gegen diese Frau. Nun lief die vorher zu Friedrich dem Großen hin und sagte, also mein Name kann unmöglich vor Gericht gezerrt werden. Sie müssen mich begnadigen, Majestät. Und dann soll Friedrich der Große geantwortet haben, ehe ich sie begnadige, müssen sie erst einmal verurteilt sein. Man kann bis heute keinen begnadigen, der nicht vorher verurteilt ist. Und so ist das auch im Blick auf Gott. Erst in dem Moment, wo wir zu unserem Versagen, zu unserer Schuld stehen, wo wir dieses Urteil Gottes annehmen und im Grunde wie der verlorene Sohn zu ihm zurückkehren und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Erst da kann Gnade fließen. Erst da können wir beschenkt werden, wenn wir so umkehren. Ohne echte Umkehr gilt für uns das, ihr wart tot oder ihr seid tot in euren Sünden und Übertretungen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist überhaupt herrlich, wenn in der Bibel das Wort Aber manchmal steht. Josefs Geschichte, die Brüder, die das mit Josef einfach so den verkauften als Sklaven, um ihn loszuwerden, weil er immer mit seinen Geschichten kam und sie dann so nach unten spielte. Und die haben ihn dann ja den Sklavenhändlern ausgeliefert. Und eines Tages stehen sie wieder vor ihm und wissen nicht, dass er es ist. Und dann sagt er, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut mit euch zu machen. Aber Gott, so heißt es hier und das ist das Zweite, was wir sehen, aber Gott, was wir in Christus sind, bis in den Versen 1 bis 3 ging es darum, was wir gemacht haben. Jetzt geht es aber darum, was Gott gemacht hat. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, hat er mit Christus lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr errettet worden. Und er hat uns mit ihm auferweckt und mit ihm eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Das heißt doch nichts anderes, als dass der Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, der will es mit uns genauso machen. Ja, hier heißt es sogar schon, dass das alles geschehen sei, in Christus sich schon vollzogen hat. Es ist alles für uns schon durch Christus vorbereitet, mit ihm lebendig gemacht, schon mit ihm auferweckt, mit ihm im Himmel bereits eingesetzt. Das müssen wir so verstehen, dass in Christus bereits alles beschlossene Sache ist. Da ist alles vorbereitet. Das, was du noch tun musst, ist, Ja dazu sagen und sagen, jawohl, diesem Herrn vertraue ich mein Leben von Kopf bis Fuß an, mit allem, was ich bin und habe. Ihm gehört mein Leben. Dann beginnt das ewige Leben schon hier. Dann wird der Same des ewigen Lebens schon jetzt in mich hineinkommen, obwohl mein Körper noch sterben wird. Aber ich habe jetzt schon den Ewigen in mir. Anders ausgedrückt, das Ticket ist gelöst. Die Reise hat schon begonnen, die Reise in den Himmel. Kannst du dir das vorstellen? Hat jetzt schon begonnen, in dem Moment, wo du Christus dich anvertraust, ist es schon, sind die ersten Schritte gemacht? Natürlich, noch eine schwere Etappe steht vor uns. Das Abschied nehmen hier, das ist schwer. Aber das Ticket ist gelöst. Mein Name ist schon in der Passagierliste eingetragen im Buch des Lebens. Es gilt, es ist geschehen, durch Christus vorbereitet und festgemacht. Kannst du das für dich in Anspruch nehmen? Kannst du dich darauf innerlich ausruhen und stützen? Das wäre eine super Sache, ein tolles Geschenk, wenn man weiß, jawohl, das ist mein Stand, so wie ich hier jetzt bin, vielleicht mit gerade einigen Dingen, die in meinem Leben schwer sind, mit vielleicht Fragen, mit Zweifeln. Nein, es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Es ist vollbracht. Luther hat das mal in einer Predigt sehr schön zum Ausdruck gebracht, wie der Moment, wenn ein Mensch zum Glauben findet, seine geistliche Auferstehung schon begonnen hat durch die Auferstehung Christi. Und er hat das verglichen mit einer Geburt. Er hat dann gesagt in seiner Predigt, wenn bei einem Kindlein bei der Geburt der Kopf schon hervorgekommen ist, so ist es, wie wenn wir ihn Christus für unser Haupt halten. So ist unsere Auferstehung von den Toten schon zu mehr als der Hälfte geschehen. Weil unser Haupt, Christus, bereits da ist. Christus selbst hat mit seiner Auferstehung begonnen und so ist schon mehr als die Hälfte meiner Auferstehung geschehen. Und dann hat er das noch vertieft an einer anderen Stelle und hat gesagt, ein Christ ist bereits zur Hälfte aus dem Tod heraus. Denn wir sind mit Christus gestorben und sollen mit ihm auferstehen vom Toten. Also, jetzt wird er sehr deutlich. Mit dem rechten Fuß ist er, der Christ, schon aus dem Grab wieder heraus. Denn er hat einen mächtigen Christus. Der hat ihn schon bei der Hand gefasst. Die Sünde ist ihm schon vergeben. Das Gesetz ist abgetan und die Hölle gefressen. Und die Seele ist auferstanden mit Christus. Es ist noch um den linken Schenkel zu tun, um den alten Sack. Aber ansonsten ist schon mehr als die Hälfte hindurch und am jüngsten Tag ist es ganz geschafft. Das ist Luthersprache. Herrlich. Wenn man das weiß, ich bin in Christus so eingeschlossen. Am Kreuz ist nicht nur Christus für sich ja gestorben. Das wäre uns keine Hilfe. Nein, er ist für uns gestorben und hat all das mit hineingenommen, uns selbst. Paul Gerhardt hat in einem Lied diese Verse aus Epheser wunderbar ausgelegt. Hätten wir heute nicht unser Predigtteam, für das ich natürlich sehr dankbar bin, dann hätte ich das Lied singen lassen. Auf mein Herz mit Freuden. Und da heißt es dann in Vers 6 und 7, ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reistet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reistet durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. Er lässt mich nicht los. Er dringt zum Saal der Ehren. Ich folg ihm immer nach und darf mich gar nicht kehren an einzig Ungemach. Es tobe, was da kann. Mein Haupt nimmt sich mein an. Mein Heiland ist mein Schild, der alles Toben stillt. Ihr Lieben, herrlich, was Gottes Kraft mit uns schwachen Menschen macht und machen wird, da werden wir eines Tages staunen. Und es ist nicht nur Gottes Kraft. Jesus brauchte die Kraft Gottes. Wir brauchen noch mehr. Und das fährt dann Paulus so fort. Wir brauchen seine Liebe und Barmherzigkeit. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat mit seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, in seiner großen Barmherzigkeit und Liebe. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Oh, das muss man sich, das muss in eure Seele hineinfließen, in euer Herz. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und das zeigte sich in der Hingabe Jesu, dass er für uns alles getan hat. Und das zeigt sich in den vielen Momenten, ja in jedem Augenblick unseres Lebens. Wisst ihr, jetzt gilt, nichts mehr kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Sie ist da, sie gilt uns. Und das ist so tröstlich. Wisst ihr, damit hängt es auch nicht mehr an uns. Dieses Ich muss Gott gefallen mit meinem Leben. Ich muss Gott gefallen mit meinem Gebet. Ich muss Gott gefallen. Nein, nicht ich muss. Er muss und er wird. Er wird alles machen. Wir müssen nicht auf uns sehen. Wir sehen auf ihn, auf Jesus Christus. Meine Predigt ist schon hat alles schon erreicht. Wenn ihr heute herausgeht aus diesem Gottesdienst und nur noch sagt, ich freue mich über meinen Heiland und Herrn Jesus Christus. Ich freue mich einfach. Auf ihn sehen. Mit ihm lebendig gemacht. Mit ihm auferweckt. Mit ihm in den Himmel versetzt. Durch seine Barmherzigkeit und Gnade. Das gilt. Das ist beschlossene Sache. Und weil es in Christus gilt, nur durch Christus, heißt es hier auch immer wieder, mit Christus, mit Christus, mit Christus. Also das wird hier ständig betont. Es geht alles von ihm aus. In unseren frommen Kreisen hat sich so in den letzten einem Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten besonders wieder stark die Betonung des Heiligen Geistes ausgebreitet oder ist stärker geworden. Und die darauf weist ja auch Paulus hin, in Epheser 5. Auch in Epheser 2 kommt das auch ein Stück mit vor. Epheser 3 auch. Aber, wisst ihr, das ist nur ein kleiner Part. Gemessen an dem, was Paulus über Christus sagt, ist das nur ein kleiner Part. Christus überstrahlt alles. Und das sollte auch bei uns so sein. Meine Sorge ist, wenn wir den Heiligen Geist zu sehr betonen, dass wir wieder in das Leistungsdenken kommen. Wir wollen das dann natürlich nicht. Wir wollen vom Geist uns leiten lassen. Aber es ist schnell wieder und wir können und wir müssen und wir sollen und so weiter. Das, was Paulus aber betont ist, wir sind in Christus. Wir sind in Christus gerettet. Wir haben in Christus alles und darum können wir. Und darum wollen wir. Denn das, was dann in den nächsten Versen kommt, das heißt allein Gnade. Was wir aus Gottes Gnade sind, damit schließt Paulus diesen Abschnitt. Und wisst ihr, wann das deutlich wird, dass wir allein aus der Gnade leben? Hören wir mal Vers 7. Damit er in den kommenden Zeiten zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Kommenden Zeiten, das ist ein Ausdruck, der auch vorher in Kapitel 1 vorhanden ist, für die Ewigkeit bei Gott. für ein neues Zeitalter. Im Himmel werden wir die überschwängliche Gnade Gottes in Christus Jesus erkennen. Dann sind wir seiner unermesslichen Güte ausgesetzt und werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Wir werden nur noch stammeln. Das haben wir nicht verdient. Dann muss uns auch keiner mehr sagen, lobe den Herrn, meine Seele, oder wir dürfen nicht vergessen, Gott zu danken. Das werden wir nicht mehr. Unser Herz wird so erfüllt sein, dass wir dafür keine Anleitungen mehr brauchen und keine Erinnerung. Wir können gar nicht anders. Hier aber sagt Paulus den Ephesern und uns, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Das ist immer wieder die Gefahr. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es war die Gnade, die euch in Ephesus gerettet hat. Es war Gottes Gnade, dass eine Gemeinde in Ephesus zustande kam. So wie es immer Gottes Gnade ist, wenn eine Gemeinde zustande kommt und wächst und in Christus ihren Halt hat. Das ist für uns auch wichtig, wenn es nächstes Jahr in den Zusammenschluss mit der St. Johannes-Sodenmatt-Gemeinde geht. Dass wir dieses Gnadenbewusstsein haben. Egal woher wir kommen, egal wie unsere Gemeinde aussah, wir leben alle von der gleichen Gnade Gottes. Da gibt es nicht dieses drüberstehen und drunterstehen. Das ist eine wichtige innere Haltung, die uns hilft, dann aufeinander zuzugehen. Wir können Gottes Geschenk nur noch annehmen, ihn zum Zukommen lassen. Der Glaube ist nur ein Gefäß. So wie es hier heißt, durch den Glauben. Je älter ich werde, desto mehr wird mir deutlich, wie sehr auch ich auf Gottes Gnade angewiesen bin. Und im Grunde wir alle. Anlässlich meiner Unzulänglichkeiten und anderer Dinge, meiner Schwachheiten. Auch ich sündige doch. Immer wieder. Und dann brauche ich Gnade. Und manchmal sage ich mir, Mensch, predigst anderen. Und dann machst du sowas, denkst sowas. Ach, was freue ich mich, dass es nicht mehr von mir abhängt. Gnade heißt, es hängt nicht von mir ab. Es hängt von ihm ab. Wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken. Das betont hier Paulus in diesem Abschnitt. Und das wird erst richtig zum Ausdruck kommen in der Ewigkeit. Hier schwingt noch manches andere mit. Mag ja sein, du hast mich so nett begrüßt, liebe Daniela. Da krieg ich schon Beifall, bevor der Bär überhaupt erlegt ist, das Fell des Bären. Aber mag sein, dass der eine oder andere sagt, ach, ist ganz nett mit Lothar. Aber wenn der andere noch fragt, die werden noch sagen, oh, manchmal auch, oh, 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 oh. Nicht nur nett. Wir sind nicht nur nett. Haben auch manche Ecken und Kanten. Aber dann ist es vorbei. Dann wird sichtbar Gottes Meisterwerk. Wir sind sein Werk, sein Schöpfungswerk. Wisst ihr, dann ist es auch vorbei mit diesem 5-Zentimeter-Komplex. Bin ein bisschen besser. Wir wissen ja, als Christen dürfen wir nicht mehr stolz sein. Ne? Dürfen auch nicht sowas denken. Ist interessant, du denkst, willst es nicht denken und hinten um die Ecke kommt einer und sagt, haha, ein bisschen besser bist du aber doch noch. Ne? Ja, so ist das. Kennt ihr die Geschichte von Goldbergs Garten? Diese jüdische Geschichte, Juden haben ja manchmal so fein entlarvende Geschichten. Aber dann erzähle ich sie euch. Es war so, Goldberg hatte den schönsten Garten im Städtchen. Und immer, wenn der Rabbi zur Synagoge ging und am Goldbergs Garten vorbeikam, da sagte er, der Herr als Schöpfer und du als Gärtner, ihr seid gute Partner. Danke, Rabbi, antwortete Goldberg und verbeugte sich. Und so ging das nun Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat, zweimal täglich, einmal, wenn es zur Synagoge ging und Goldberg im Garten war und wenn er wieder zurückkam, der Rabbi, und Goldberg wieder im Garten war, der Herr als Schöpfer und du als Gärtner, ihr seid gute Partner. Aber irgendwann wurde das Goldberg zu viel. Und er ärgerte sich ein bisschen über die Worte des Rabbi, die ja eigentlich als Kompliment gemeint waren. Und als der Rabbi wieder vorüberging und Goldberg wieder so sagte, zu Goldberg sagte, der Herr als Schöpfer und du als Gärtner, ihr seid gute Partner, da sagte Goldberg, das mag schon sein, Rabbi, aber ihr hättet den Garten mal sehen sollen, als er noch Gott allein gehörte. Wisst ihr, Goldberg hätte so gern ein bisschen mehr Lob gehabt. Er hat schon gemerkt, der Rabbi hat seine Arbeit gesehen, aber irgendwie hat er das Gefühl, er fällt immer hinter dem Herrn runter. Aber bitte mich nicht vergessen, im Himmel werden wir nicht mehr so denken. Aber wie wäre es, wie wenn wir jetzt schon auf dieser Erde so sind, dass wir nichts anderes als Lobsänger der Gnade Gottes sind, bei denen der Dank aus einem erfüllten Herzen und nicht aus Pflichtbewusstsein kommt. Das geschieht nicht ständig, das weiß ich. Aber wenn du nach Hause gehst und dein Dank zu Gott dich dabei begleitet, weil es in deinem Herzen angeregt ist, das wäre für mich wunderbar. Und auch für dich, glaube ich. Denn im Himmel werden wir erfüllt sein von den großen Taten Christi, dem Lobpreis Gottes. Da gibt es kein sich mehr selbst zur Schau stellen. Da laufen wir nicht wie die Frauen umher, stolzieren und zeigen, was wir alles gemacht haben. Nee, das ist dann vorbei. Und ich habe auch Folgendes gedacht, das mag euch jetzt vielleicht noch überraschen. Ich freue mich ja so, dass ihr hier seid. Da sitzen wir hier nur nicht als Mitarbeiter alleine, sondern ihr seid gekommen. Freut mich natürlich, ist auch schön, wenn du sowas sagst. Aber ich habe mich gefragt, wie wäre es, wenn wir oder ihr, wir alle zusammen, hier jetzt nicht nur sitzen, wie wir jetzt gerade sind, sondern in der Weise, wie wir einmal im Himmel sein werden. Wie wäre dann unser Gottesdienst? Wie wäre es dann, wenn das vollzogen ist, was Gott noch an uns tun wird? Unsere Seele gereinigt ist, nichts mehr Ungutes da ist. Keine Hintergedanken mehr, wir einander in völliger Offenheit begegnen können, frei von aller Schuld, von allem Vergangenen. Wie wäre diese Gemeinde, und das hat Paulus vor Augen, die Epheser, so vor Augen, und hat gesagt, ja, wir sind Gottes Werk, geschaffen zu guten Werken, und die werden erst richtig offenbar, dann im Himmel. Und darauf dürfen wir uns freuen. Ohne Gott waren wir tot, aber in Christus hat er uns lebendig gemacht, auferweckt und in den Himmel geholt, werden wir bekennen. Seine Gnade war es und ist es, dass wir jetzt in seiner neuen Welt sein dürfen. Ihr Lieben, dafür lasst uns danken. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Aussicht und auch für dieses Wissen, das wir jetzt haben dürfen, dass wir uns nicht selbst zusprechen, sondern dass du uns sagst durch dein Wort. Darauf dürfen wir uns stützen. Für alle Ewigkeit gerettet, für alle Ewigkeit erneuert, bei Gott. O Herr, wir danken dir dafür und wir bitten dich, lass doch dieses Wissen, dieses Bewusstsein uns immer wieder neu vor Augen treten, in uns erwecken. Wir danken dir, Herr, dass wir mit dir leben dürfen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.